Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hacker News täglich, dem Podcast von BRI. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute mit einem Rundflug über Satelliten, die wir per Augmented Reality einfangen können, bis hin zu der Frage, wie man sich eigentlich vor einer autonomen Drohne versteckt.
Wir starten mit einem Show-HN-Projekt namens Orbit. Eine iOS-App, die über 1.5.000 Objekte in Echtzeit visualisiert.
Bevor wir abheben, Minus noch ein kurzer Ausblick. Es geht auch um einen chinesischen Synchronsprecher, der vor der Kamera beweisen muss, dass er ein Mensch ist, und um die Anatomie des indischen Echtzeitzahlungssystems UPI. Aber erstmal zu Orbit.
Felix, stell dir vor, du richtest dein iPhone in den Himmel und sofort werden dir die ISS, Weltraumschrott und tausende Satellitenpositions genau eingeblendet. Genau das macht Orbit, entwickelt von einem Entwickler namens Lukas.
Augmented Reality mit Echtzeit-Tracking von über 1.5.000 himmlischen Objekten. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Geht das über einen simplen Kamerafilter hinaus?
Deutlich. Neben dem AR-Modus gibt es eine klassische 2D-Himmelskarte und einen interaktiven 3D-Globus. Die App greift auf die Datenbank von Celestrak zurück, liefert Überflugvorhersagen und detaillierte Bahndaten.
Also ein Werkzeug für ambitionierte Hobbyastronomen. Aber ist das Ganze nicht extrem rechenintensiv für ein Handy?
Das scheint gut gelöst zu sein, denn das Projekt wurde Lukas' erstes veröffentlichtes iOS-Projekt und bekam direkt positives Feedback auf ShowHN. Besonders clever, ein integrierter Chatbot beantwortet auch Raumfahrtfragen direkt in der App.
Praktisch, wenn man nachts auf dem Feld steht und wissen will, was da gerade über einen hinwegzieht. Orbit ist im App Store verfügbar und der Entwickler bittet um direktes Feedback. Eine schöne Verbindung von Hobby und Hightech.
Von hochtechnologischen Satelliten zu einer fast schon gespenstischen Kehrseite der KI. Felix, was würdest du tun, wenn du regelmäßig beweisen müsstest, dass du keine Maschine bist?
Meinen Puls zeigen? Keine Ahnung. Das klingt nach einer fernen Sci-Fi-Dystopie.
Für den chinesischen Synchronsprecher Shen Anyu ist das bitterer Alltag. KI-Kopien seiner Stimme haben sich so stark verbreitet, dass Plattformen seine echten Aufnahmen mittlerweile als synthetisch kennzeichnen.
Der Generalverdacht gegen den Menschen selbst also. Wie wehrt er sich dagegen?
Mit der ultimativen menschlichen Beweisführung. Er nimmt sich live vor der Kamera auf und spricht Zungenbrecher. Das Magazin Sixtone beschreibt das als einen absurden, aber notwendigen Kampf um seine Identität und sein Einkommen.
Und genau das ist der fatale Punkt. Weil Maschinen ihn perfekt imitieren, entwertet das seine schwere menschliche Arbeit. Die fehlende Fähigkeit der Plattform, echt von falsch zu unterscheiden, zwingt ihn in diese traurige Routine.
Eine absurde Realität, die zeigt, wie KI-Authentizität aufhebt und Kreative unter Rechtfertigungsdruck setzt. Felix, ich wechsle das Thema zu einem handfesten Gesundheitsvergleich. Krafttraining gegen Laufen? Geht es hier um Muskelberge oder um innere Werte?
Hoffentlich um innere Werte, denn der Sommer kommt. Worum geht es genau?
Um den Blutzucker. Forscher der Virginia Tech haben untersucht, welche Trainingsform besser hilft, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Das Ergebnis überrascht viele. Gewichtheben schlägt Laufen bei der glykämischen Kontrolle.
Interessant. Dass Bewegung hilft, ist klar. Aber dass Hanteln stemmen effektiver sein soll als Ausdauerlauf, verändert ja fast die Standardempfehlung für Diabetiker, oder?
In der Hacker-News-Diskussion wurde genau das kontrovers besprochen. Die Studie des Fralin Biomedical Research Institute legt nahe, dass Krafttraining einen stärkeren Effekt auf die Insulinsensitivität hat.
Da steckt sicher mehr dahinter, als nur Kalorien zu verbrennen. Es wäre spannend zu wissen, wie eine Kombination aus beiden Disziplinen langfristig wirkt. Offen bleibt also, ob wir nicht doch beides brauchen, die Hantel und die Laufschuhe.
Bleiben wir bei Systemen mit großen Auswirkungen. Wir schauen jetzt hinter die Kulissen eines der weltweit größten Echtzeitzahlungssysteme UPI in Indien. Felix, hast du heute schon mit QR-Code bezahlt?
Klar, mache ich dauernd. Aber was hinter dem simplen Scan passiert, das ist die eigentliche Magie.
Genau. Jede UPI-Zahlung ist die Sache von 7 Parteien, obwohl ich nur eine App sehe. Sobald ich meine PIN eingebe, springt eine komplexe Maschinerie an. Die Anfrage wandert von meiner App zum Zahlungsdienstleister, von dort zum zentralen Schalter der National Payments Corporation of India und wird dann an die Bank des Händlers geroutet.
Das muss in Echtzeit passieren, sonst steht man ewig an der Kasse.
Und das tut es meist in unter 2 Sekunden. Das Backend, der Immediate Payment Service, bewegt das Geld sofort zwischen den Konten. Wichtig ist, dass das Ganze asynchron läuft, damit es nicht hakt. Interessant wird es, wenn man auf die Spitzenlasten schaut. Da steigt die Latenz und das Risiko technischer Ablehnungen, weil der zentrale Schalter an seine Grenzen kommt.
Eine beeindruckende Architektur, die wir im Alltag kaum würdigen. Aber skalieren muss sie weiter, denn der digitale Bezahlboom in Indien ist ungebrochen.
Felix, eine Stilfrage. Wie reagierst du, wenn du jemanden um Rat bittest und die Antwort lautet, frag doch einfach Claude?
Ehrlich gesagt, das ist ein Phänomen, das mir zunehmend Respekt einflößt, vor der Maschine und weniger vor der menschlichen Bequemlichkeit.
Genau, das kritisiert die Autorin Yael Wrights in ihrem Blogbeitrag Stop Telling Me to Ask an LLM. Sie wollte die Urteilskraft eines erfahrenen Managers, der schon Krisen in Vorstandssitzungen durchgestanden hat. Statt einer Einschätzung, welcher von 5 widersprüchlichen Studien er trauen würde, kam die Aufforderung, ein Large Language Model zu befragen.
Das impliziert ja fast, dass menschliche Erfahrung obsolet wäre. Dabei ist das Entscheidende, worum sie bat, doch gar nicht in den Trainingsdaten. Das implizite Wissen, das durch echtes Scheitern und Praxis entsteht.
Und sie hatte das LLM längst gefragt. Es ging ihr um das nicht-algorithmische Bauchgefühl. Der Artikel wurde auf Hacker News intensiv diskutiert und zeigt ein wachsendes Unbehagen. Wir entwerten das implizite Wissen erfahrener Profis und ersetzen es durch den Automatismus, die KI vorzuschicken.
Eine gefährliche Entwicklung, bei der am Ende das maschinelle Mittel zum Zweck das menschliche Denken komplett erstickt.
Während wir über Ratsuchen reden, zirkuliert im Hintergrund das große Geld und teilweise auf bedenkliche Weise. Kennst du den Begriff Neoclouds, Felix?
Klingt nach Anbietern, die speziell für KI-Workloads gebaut sind. CoreWeave oder Nebius, richtig?
Genau. Eine investigative Analyse von Beth Kindig vom I.O. Fund zeigt, dass hinter dem GPU-Hype eine zirkuläre Finanzierung steckt, fast ein Perpetuum mobile des Kapitals. Nvidia investiert in diese Neoclouds und die Neoclouds nutzen genau dieses Geld, um bei Nvidia Grafikprozessoren zu kaufen.
Das klingt nach einem Finanzierungskarussell. Alle beteiligten Firmen melden Rekordumsätze, aber basiert das auf echter Endnachfrage oder auf gegenseitigem Geld hin- und herschieben?
Das ist das große Risiko. Die Hyperscaler bauen massiv Rechenzentren auf, befeuert durch Kredite und Beteiligungsverflechtungen. Sollte das Vertrauen in die Werthaltigkeit dieser GPU-Flotten schwinden oder die echte Nachfrage der Nutzer nachlassen, droht eine abrupte Kontraktion.
Eine geplatzte Blase, gebaut auf zirkulären Schecks. Das zeigt, dass es nicht nur um Chips geht, sondern um ein hochgradig verflochtenes, auf Kante genähtes Finanzkonstrukt.
Von Finanzkonstrukten zu Softwarekonstrukten. Der JavaScript-Markt bekommt Zuwachs. Felix, was denkst du, braucht die Welt eine weitere Laufzeitumgebung neben node.js, Deno und Bun?
Meine erste Reaktion ist, nicht wirklich, außer sie kann etwas fundamental anders. Was steckt hinter Ant?
Ant ist ein Show-AN-Projekt von Entwickler Cemek Abu und mehr als nur eine Runtime. Es wird mit einer eigenen Engine ausgeliefert und zielt auf ein komplettes End-to-End-Ökosystem ab.
Das wäre dann kein weiteres Tool, sondern eine Plattform, ähnlich wie es einst Node anstrebte.
Dazu gehören ein eigener Paketmanager, die Registry ants.land und eine integrierte Hosting-Plattform. Spannend ist Ant Desktop, eine direkte Alternative zu Electron, um Native Desktop-Apps mit Web-Technologien zu bauen.
Interessant. Während die Konkurrenz sich als leichte Alternative positioniert, zielt Ant also auf eine voll integrierte, fast proprietäre Erfahrung?
Das scheint das Kalkül zu sein, eine einheitliche Plattform zu bieten, um die zunehmende Zersplitterung im Ökosystem zu umgehen. Ob das aufgeht, wird sich zeigen, aber der Ansatz ist eine Kampfansage. Zum Abschluss unseres heutigen Blogs ein düsteres, aber höchst relevantes Thema. Der Economist hat einen praktischen Leitfaden veröffentlicht, wie man sich vor sogenannten Killerdrohnen versteckt. Felix, die erste Regel lautet nicht, sich einfach unter einen Baum zu setzen, oder?
Nein, moderne Drohnen jagen im Infrarotspektrum. Sich zu verstecken bedeutet also vor allem, die Wärmesignatur zu unterdrücken. Sichtschutz allein reicht nicht, wenn man wie ein Leuchtfeuer glüht.
Genau. Es geht um ein komplettes Umdenken im Feld. Experten empfehlen Körperwärme hinter dichten Materialien wie nasser Wolle oder Rettungsdecken zu maskieren. Selbst handelsübliche Waschmittel sind ein Risiko, denn ihre optischen Aufheller leuchten unter Infrarotsensoren. Ein spezieller Reiniger muss her.
Und die Wahl des Unterschlupfs ist essentiell. Ein gutes Versteck nutzt natürliche Bodensenken, unterhöhlte Wurzeln oder Kellerschächte, abgedeckt mit lokalem Material, nicht mit einer Baumarktplane, die multispektral sofort auffällt.
Entscheidend ist auch die Bewegung. Eine Drohne mit Bewegungserkennung steuert ruckartige Veränderungen gezielt an. Die Taktik lautet also, sich langsam und fließend zu verlagern oder in den thermischen Übergangszeiten, wenn die Bodentemperatur die eigene Signatur kurzzeitig schluckt. Das ist kein theoretisches Szenario, sondern bittere Notwendigkeit in modernen Konflikten. Also, Felix, hast du schon den Begriff Reverse Center gehört? Cory Doctorow hat dazu einen bemerkenswerten Essay geschrieben.
Klingt nach einem dieser typischen Doctorow-Gedankenexperimente. Erklär mal, im Mythos ist der Zentaur ja die Verschmelzung von Mensch und Pferd und in der Tech-Welt meint das normalerweise, dass die KI den Menschen unterstützt.
Genau, und Doctorow dreht das um. Der Reverse Center ist das Modell, bei dem die Maschine die monotone Routinearbeit macht, aber komplexe und kreative Entscheidungen an den Menschen delegiert. Die KI ist das Werkzeug, der Mensch bleibt der entscheidungsbefugte Akteur.
Das widerspricht doch dem aktuellen Hype, der uns einreden will, dass die KI die besseren Urteile fällt und wir sie nur noch beaufsichtigen müssen.
Eben. Und genau hier setzt Doctorows Argument an. Viele aktuelle KI-Einsätze verstärken das Produktivitätsparadox. Wir investieren Milliarden, aber die gesamtwirtschaftliche Produktivität stagniert, weil KI oft menschliche Urteilskraft ersetzt, anstatt sie zu ergänzen.
Also statt dass der Mensch den Bot korrigiert, korrigiert der Bot im Idealfall nie, sondern liefert nur zu und der Mensch entscheidet. Das klingt nach einem würdevolleren Arbeitsmodell.
Genau darum geht es. Doctorow sagt, der Reverse Center löse das Paradox, indem er Automatisierungsgewinne breiter verteilt und Arbeit menschenwürdiger gestaltet. Kein Ersatz des Denkens, sondern eine echte Kollaboration.
Vom großen Gedankenexperiment zu einer ganz handfesten Sache. Stell dir vor, du willst wirklich verstehen, wie eine Datenbank oder Git funktioniert. Nicht nur theoretisch, sondern du baust sie einfach selbst nach.
Das ist genau die Idee hinter ShipThat, einer Plattform, die auf Hacker News vorgestellt wurde. Über 80 Kurse, in denen du Systeme wie Redis, eine eigene Datenbank oder Git Schritt für Schritt von Grund auf implementierst, in Python, Go, Rust oder C.
Der Ansatz ist radikal konstruktivistisch. Wählen, Code schreiben, testen. Und das so lange, bis das Add- und Get-Befehl deiner eigenen kleinen Rediskopie wirklich läuft.
Was ich daran stark finde, automatisierte Tests geben dir sofort Feedback. Du rennst nicht stundenlang gegen unsichtbare Fehler an, sondern siehst direkt, ob deine Persistenzlogik funktioniert.
Es geht sogar noch weiter, bis hin zu Shells, Container-Runtimes und Betriebssystem-Kernel. Der Einstieg ist kostenlos und ohne Kreditkarte. Eine ziemlich niedrige Hürde für dieses tiefe Systemverständnis.
Der Clou ist, erst wenn du gezwungen bist, das interne Verhalten selbst zu bauen, verstehst du auch die Kompromisse, die ein reales System eingeht. Das ist eine Ebene, die reines Lesen nie erreicht.
Lena, wir reden ständig über KI und maschinelles Lernen. Eine mathematische Methode, die dabei überall unter der Haube steckt, ist die Singulärwertserlegung, kurz SVD. Die ist viel älter, als viele denken.
Ein historisches PDF von 1993 zeichnet die frühe Entwicklung nach. Die SVD ist heute essentiell, um in Daten starke räumliche Korrelationen vom Rauschen zu trennen, in der Bildverarbeitung, bei der Kompression oder in der Quanteninformation.
Wie tief die Wurzeln dieser Methode reichen und wer die entscheidenden mathematischen Grundlagen legte, ist faszinierend. Es ist eben keine Erfindung des Computerzeitalters.
Ein Praktiker kommentierte in der Diskussion, dass moderne KI-Assistenten ihm heute routinemäßig SVD-Code generieren für Spezialfälle in Computer Vision. Das unterstreicht die zentrale Rolle dieser alten Methode.
Das Spannende ist ja, ein Algorithmus, dessen Grundidee teilweise über ein Jahrhundert zurückreicht, läuft heute in jedem zweiten Deep Learning-Pipeline-Schritt. Mathematik überdauert Technologietrends. Kurzer Tipp für alle, die mit SQLite arbeiten und das tun mehr, als man denkt, vom Browser bis zum Handy. Eine Sache ist ein echter Fehlerfänger.
SQLite akzeptiert normalerweise jeden Datentyp in jeder Spalte. Du kannst Text in eine als Integer deklarierte Spalte einfügen und die Datenbank schluckt das einfach. Das führt zu schwer zu findenden Bugs.
Evan Hahn plädiert in seinem Artikel ausdrücklich für Strieke-Tabellen. Die erzwingen eine starre Typbindung bei Insert und Update. Wenn du People mit NameText definierst und striket ans Ende der Tabellendefinition hängst, kommt kein Zahleneintrag mehr durch.
Das Verhalten ähnelt dann anderen SQL-Engines und der praktische Gewinn ist klar, robustere Datenintegrität von Anfang an, ohne dass du überall externe Constraints definieren musst.
Gerade bei Prototypen, die dann irgendwann in Produktion gehen, ist das ein riesiger Vorteil. Du verhinderst Datenmüll, bevor er entsteht.
Eine unterschätzte Funktion, wie er sagt. Ich finde, strikt Tabellen sollte man einfach zum Standard machen, wenn man ein neues SQLite-Schema anlegt.
Lena, was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass jemand 1965 bereits die Geburt einer superintelligenten Maschine innerhalb des 20. Jahrhunderts vorhersagte?
Ich wäre skeptisch, aber neugierig, wer das so präzise formulierte, war es Irving John Good.
Genau. Sein Papier definierte eine ultraintelligente Maschine als ein System, das alle intellektuellen Aktivitäten eines jeden noch so klugen Menschen bei weitem übertrifft. Und direkt danach beschrieb er die Idee der Intelligenzexplosion.
Die moderne technologische Singularität also, Jahrzehnte bevor der Begriff populär wurde. Bemerkenswert ist seine Zeitprognose, er hielt es für wahrscheinlicher als nicht, dass sie noch im 20. Jahrhundert gebaut wird, was sich natürlich nicht bewahrheitet hat.
Die Prognose war falsch, aber die Definitionskraft des Papiers ist enorm. Ein Kommentator merkte an, dass das eine der frühesten Definitionen von künstlicher Superintelligenz ist, lange bevor das jemand ASI nannte.
Die heutige Relevanz. Manche Beobachter sehen in den aktuellen Entwicklungen bereits frühe Anzeichen, die in diese Richtung weisen könnten. Good hat das konzeptionelle Fundament für eine Debatte gelegt, die jetzt mit der real existierenden KI erst richtig Fahrt aufnimmt.
Ein Thema mit enormer historischer Wucht. Verbleites Benzin. Ein Artikel aus dem Smithsonian Magazine von 2016 zeigt, dass es sich nicht um einen historischen Irrtum handelte.
Die Fakten sind erschütternd klar. Blei war bereits am Tag seiner Erfindung als Gift bekannt. Die akute Toxizität von Tetraethylblei war den Entwicklern und Produzenten von Anfang an bewusst.
Und trotzdem wurde es ab den 1920er Jahren weltweit in Kraftstoffe gemischt und als normal vermarktet. Die Verbrennung verteilte das Nervengift flächendeckend über die Abgase.
Die gesundheitlichen Folgen waren katastrophal. Nachweislich verminderte Intelligenz bei einer ganzen Generation von Kindern. Das ist keine Vermutung, das ist dokumentiert.
Es geht hier also nicht um Unwissenheit, sondern um eine bewusste Priorisierung wirtschaftlicher Interessen über die menschliche Gesundheit. Das bleibende Signal für uns heute: extreme Wachsamkeit gegenüber industriellen Narrativen, die Risiken systematisch verharmlosen.
Die Geschichte des verbleiten Benzins ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Frage nicht lautet, ob ein Risiko bekannt ist, sondern wann entschieden wird, gegen das bessere Wissen zu handeln.
Ein völlig anderer Ton. Eine Geschichte über schiere menschliche Ausdauer. Hast du den Bericht über die Ruderin gesehen, die als erste Frau solo von Kalifornien nach Hawaii gerudert ist?
Ja, der Guardian berichtete von ihrer Ankunft nach wochenlanger Fahrt, allein auf dem offenen Pazifik, tausende Kilometer, durch wechselhafte Bedingungen.
Details zur genauen Route oder zum Bootstyp sind rar, aber allein die Vorstellung, diese Distanz aus eigener Muskelkraft zu überwinden, ist überwältigend. Die Nachricht hat auf Hacker News zu Recht große Aufmerksamkeit bekommen.
Es ist diese Kombination aus physischer Grenzerfahrung und mentaler Isolation, die solche Leistungen so eindrucksvoll macht. Was treibt einen Menschen an, sich dem Ozean so auszusetzen?
Das ist die Frage. Es geht ja nicht um einen Rekord im klassischen Sinn, sondern um die Bewältigung einer existenziellen Herausforderung. Solche Geschichten erinnern uns daran, wozu der menschliche Körper und Wille fähig sind. Lena, fühlst du dich in diesen supermodernen, minimalistischen Räumen eigentlich wohl? Mit viel Sichtbeton, grellen Mustern und indirekten LED-Leisten?
Interessant, dass du fragst. Es gibt eine Studie der University of Stirling um Paul Hibbert, die genau das untersucht. Bestimmte moderne Designtrends können das Gehirn überfordern. Gestreifte Böden und flackernde LEDs zwingen unser Gehirn, mehr Energie für die Verarbeitung aufzuwenden.
Das deckt sich mit einem diffusen Unwohlsein, das viele beschreiben, ohne es genau benennen zu können. Kopfschmerzen oder Übelkeit, ausgelöst durch diese Reizüberflutung.
Und gleichzeitig bieten diese kargen, oft weißen Räume dem Gehirn zu wenig natürliche Orientierungspunkte. Es entsteht eine Art kognitive Dauerbelastung, die unbewusst auf die mentale Gesundheit schlägt.
Die Studie legt nahe, dass diese unbewusste Belastung ein handfester Grund sein könnte. warum sich Menschen in extrem modernen Umgebungen unwohl fühlen. Es ist wie ein visueller Stress, dem man nicht entkommt.
Spannend ist das Spannungsfeld. Wir bauen Räume, die ordentlich und aufgeräumt wirken, aber unser Gehirn braucht offenbar organischere, weniger repetitive visuelle Reize, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Willkommen zurück bei Hacker News täglich, einem Podcast von Brie. Heute mit einer echten Tiefenbohrung für alle, die Datenbank-Performance lieben. Es geht um PG Bouncer, den Verbindungspooler für Postgres.
Genau, und zwar um einen ganz konkreten Fall. Das Team von ClickHouse hat seine Managed Postgres-Instanzen umgebaut und den Durchsatz von PG Bouncer glatt vervierfacht. Da fragt man sich sofort, wie macht man das bei einer Software, die eigentlich schon als ausgereizt gilt?
Der entscheidende architektonische Kniff war, PG Bouncer nicht mehr pro Datenbankinstanz als kleinen Hilfsprozess laufen zu lassen. Sie haben einen zentralen, horizontal skalierbaren Service daraus gemacht.
Anstatt also vieler kleiner, oft inaktiver Prozesse setzen sie auf eine Multi-Threaded-Implementierung. Das umgeht das klassische Fork-Prozessmodell komplett. Dazu kommt asynchrone Netzwerk-IO, was die Kosten für Kontextwechsel und Logs massiv senkt.
Sie bündeln das Verbindungsmultiplexing mit sitzungsspezifischem Zustand in einem optimierten Speicherlayout. Das Ergebnis in den Benchmarks: über 1 Million Transaktionen pro Sekunde bei niedriger Latenz.
Eine glatte Vervierfachung gegenüber dem alten, konservativen Aufbau. Die nächsten Baustellen auf der Roadmap sind wohl dynamische Skalierung und eine tiefere Observability-Integration. Spannend, wie viel in scheinbar einfacher Infrastruktur Software noch stecken kann.
Absolut. Damit schließen wir dieses Thema ab.
Unabhängig davon möchte ich dir eine ziemlich ungewöhnliche Idee vorstellen. Stell dir eine Schriftart vor, die du problemlos lesen kannst, die aber für KI-Texterkennung komplett unlesbar ist.
Klingt nach einem Paradox. Aber genau das ist Ghost Font, ein Experiment der Plattform MixFont. Es ist keine normale Schriftartdatei, sondern ein grafisches Kommunikationswerkzeug. Dein Text wird in einen kurzen Videoclip umgewandelt.
Und in diesem Clip arbeiten Bewegung, Rauschen und Täuschungselemente zusammen. Für das menschliche Auge bleiben die Zeichen durch die zeitliche Abfolge sofort entzifferbar. Aber führende KI-Modelle scheitern daran.
Das Ziel ist klar: Botschaften gezielt vor automatisierter Erfassung zu schützen, in einer Welt, in der Sprachmodelle immer hungriger nach Trainingsdaten werden. Du tippst den Text ein, lädst das Video herunter und kannst es teilen.
Eine reduzierte Lesbarkeit im Vergleich zu normalem Text wird dabei bewusst in Kauf genommen. Es ist ein kreativer Kompromiss für ein Stück Privatsphäre. Ob sich das durchsetzt, ist fraglich, aber der Ansatz ist bemerkenswert.
Bleiben wir einen Moment bei den Grundlagen dessen, was das alles ermöglicht. Ein sehr klarer Artikel hat sich die Architektur des Internets nochmal von fundamentalen Prinzipien her vorgenommen.
Genau, vom ersten Prinzip her gedacht. Die Basis ist die Paketvermittlung. Anstatt für jedes Gespräch eine eigene Leitung offen zu halten, werden Nachrichten in kleine Päckchen zerlegt. Die suchen sich unabhängig ihren Weg durchs Netz und werden am Ziel wieder zusammengesetzt.
Realisiert wurde das erstmals im ARPANET Ende der 1960er. Die Protokolle TCP und IP kamen in den 70ern dazu. TCP sorgt für die zuverlässige Zustellung, IP nur für die einfache Adressierung und Wegwahl von Router zu Router.
Dann das Schichtenmodell, ganz unten Ethernet, als gemeinsamer Draht, standardisiert in den 80ern. Darauf aufbauend das HTTP-Protokoll fürs World Wide Web. DNS übersetzt Namen in IP-Adressen und NAT erweitert private Heimnetze auf eine öffentliche Adresse.
Ohne Verschlüsselung wie TLS wäre der vertraulicher Austausch über diese öffentlichen Leitungen undenkbar. Genau darauf fußt unser gesamter Alltagseinsatz. Ein schöner Reminder, wie elegant diese Architektur eigentlich ist.
Zum Abschluss machen wir einen kleinen Zeitsprung in eine völlig andere Technikästhetik. Ein Fotobeitrag zeigt die Kontrollräume der Sowjetära voller großer Knöpfe und analoger Messgeräte.
Das war eine technische Formsprache, die lange vor unserem heutigen Bildschirm entstand. Eines der eindrücklichsten Beispiele in der Sammlung ist der Kontrollraum von Reaktor 4 in Tschernobyl, fotografiert von Carrie Markering.
Der Beitrag würdigt diese archaische Optik der Kommandozentralen. Es geht nicht um die politische Geschichte, sondern rein um die unwiederbringliche, fast nostalgische Schönheit dieser analogen Industrieästhetik.
Eine Welt aus massiven Schalttafeln, die uns zeigt, wie sehr sich das Design von Schnittstellen innerhalb weniger Jahrzehnte gewandelt hat.
Das bringt uns ans Ende der heutigen Ausgabe. Von knallharter Datenbankoptimierung über KI-resistente Schriften bis zu den Internetgrundprinzipien und sowjetischen Leitständen. Ein weiter Bogen.
Ein wirklich weiter Bogen. Vielen Dank fürs Zuhören bei Hacker News täglich von Brie. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest.
Bis dann und bleib neugierig.